Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Rumänien International in deutscher Sprache. Am heutigen Palmsonntag in der orthodoxen Kirche bzw. Ostersonntag in den Westkirchen begrüßt Sie zu Beginn dieser Sendung Sorin Georgescu. Folgendes gibt es heute in unserem Programm zu hören. Nach den aktuellen Meldungen reisen wir in der Radiotour in den traditionsreichen Kurort Herkulesbad. Die Hörerpostsendung bestreitet heute Alex Terescu. In der Jazz-Ecke sind passend zum heutigen Tag religiös inspirierte Musikstücke zu hören. Eine Wiederholung vom April 2023. Und zum Schluss bringen wir in der Sonntagsstraße den zweiten Teil der Wiederholung von bereits gesendeten Beiträgen der vergangenen Woche. Doch zunächst die Nachrichten.
Nachrichten.
Feiertage. Orthodoxe Christen sowie griechisch-katholische Gläubige, darunter auch in dem mehrheitlich orthodoxen Rumänien, feiern heute Palmsonntag. Traditionell lassen Gläubige in den Kirchen Weidenzweige segnen, die anschließend an Fenstern, Türen oder Toren angebracht werden. Sie erinnern an die Palm- und Olivenzweige, mit denen Jesus Christus in Jerusalem empfangen wurde. Für orthodoxe Christen beginnt mit dem Palmsonntag die Karwoche. Höhepunkt ist das Osterfest am 12. April. Römisch-katholische und protestantische Christen begehen schon heute das Osterfest. Im Vatikan feierte Papst Leo XIV. Erstmals in seinem Pontifikat die Osternacht im Petersdom vor mehr als 10.000 Gläubigen. Dabei rief er erneut zu Frieden auf. Trotz vieler aktueller Krisen dürfe man sich nicht von Angst, Misstrauen oder Konflikten lähmen lassen, so das Kirchenoberhaupt. Botschaft. Rumäniens Präsident Nicuș Ciordan hat eine Botschaft sowohl an die katholischen Christen zum Osterfest als auch an die orthodoxen Gläubigen zum Palmsonntag gerichtet. Die Auferstehung erinnere an grundlegende Werte wie Mitgefühl, Verantwortung und Solidarität. Diese seien Grundlage für eine freie und friedliche Gesellschaft. Zugleich betonte er die symbolische Bedeutung des Palmsonntags als Aufruf zu Vergebung, Ausgleich und Hingabe. Sicherheit. Rund 24.000 Beamte des rumänischen Innenministeriums sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten. Dazu zählen Polizei, Gendarmerie, Feuerwehr und Grenzschutz. Im Fokus stehen insbesondere stark frequentierte Orte sowie religiöse Veranstaltungen. NATO. Das rumänische Außenministerium hebt anlässlich des 77. Jahrestags der Unterzeichnung des Washingtoner Vertrags die Bedeutung der NATO-Mitgliedschaft hervor. Sie bleibe das Fundament der nationalen Sicherheit. Rumänien unterstütze weiterhin die transatlantische Partnerschaft und setze sich für eine stärkere europäische Rolle innerhalb des Bündnisses ein. Gendarmerie. In Bukarest wird heute der Tag der rumänischen Gendarmerie mit öffentlichen Veranstaltungen begangen. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorführungen, Ausstellungen sowie ein Geländelauf. Präsentiert werden auch Einsatztechnik sowie Vorführungen mit Pferden und Diensthunden. Anlass ist das 176-jährige Bestehen der Gendarmerie. Nahost. US-Präsident Donald Trump hat Iran erneut gewarnt und eine Frist zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz bis Montag gesetzt. Andernfalls drohten Angriffe auf Infrastruktur. Medienberichten zufolge bereitet sich Israel auf mögliche Militärschläge vor, wartet jedoch auf ein Signal aus Washington. Iran reagierte mit scharfen Drohungen und kündigte Vergeltungsmaßnahmen in der Region an. Bereits zuvor kam es zu Angriffen auf Energie- und Infrastruktureinrichtungen. Auch Israel war Ziel iranischer Attacken. Und zum Schluss das Wetter. In Rumänien zeigt sich das Wetter überwiegend freundlich. Die Temperaturen liegen in den meisten Landesteilen leicht über den für die Jahreszeit üblichen Werten. Der Himmel ist wechselnd bewölkt, in den Gebirgsregionen kommt es örtlich zu leichter Bewölkung und vereinzelt zu schwachem Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig, mit leichten Auffrischungen in den Hochlagen sowie vereinzelt im Osten des Landes. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 22 Grad. In Bukarest wurden zur Mittagszeit bei strahlender Sonne 16 Grad Celsius gemessen. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Radio Tour. Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Rubrik Radio Tour von Daniel Onne. Der Kurort Beile Herculane ist ein Reiseziel mit einer mehr als 2000-jährigen Bädergeschichte, in der sich Tradition mit moderner Technologie und Erholungsangeboten verbindet. Diese einzigartige Region Rumäniens bietet ihren Besuchern sowohl moderne Spa-Zentren als auch Gesundheitsbehandlungen. Neben der Behandlung der bekannten rheumatischen Erkrankungen helfen die hiesigen Therapien bei der Linderung von Herz-Kreislauf-, Atem-, Verdauungs- und Hauterkrankungen, wobei spezifische Verfahren und Mineralwässer aus den eigenen Quellen der Hoteleinrichtungen eingesetzt werden. Ein äußerst wertvoller Kuraufenthaltsfaktor ist zudem die Luft des Kurorts, die eine hohe Konzentration negativer Ionen aufweist, vergleichbar mit der Luft des Schweizer Kurorts Davos oder dem Niagara-Fall. Um die Urlaubsmöglichkeiten dieser spektakulären Bergregion noch besser zu verstehen, sprachen wir mit Laura Pătru, PR-Spezialistin beim Verein ProTurism Herculane und aktive Förderin des Tourismus im Kurort.
Băile Herculane în 2026 este un cumul de istorie și tradiții, dar și
im Jahr 2026 stellt Băile Herculane eine Verbindung aus Geschichte, Traditionen, moderner Technologie, Spa-Entspannung und Freizeitangeboten dar. All das macht den Kurort zu einem komplexen Tourismusprodukt, das für alle Altersgruppen geeignet und ideal sowohl für Erholung als auch für Gesundheitstourismus ist. Băile Herculane verfügt über eine mehr als 2000-jährige Tradition bei der Behandlung verschiedener Erkrankungen mit Hilfe von Thermalwässern. Dieses Erbe haben wir von den alten Römern übernommen, die die ersten Quellen entdeckten und es an die modernen Standards angepasst. Der Kurort verfügt über mehr als 16 Thermal- und Thermosulfurquellen. Obwohl Besucher hier Quellen mit spezifischen Indikationen finden können, wie etwa jene für Augen oder für den Magen, bleiben die Schwefelwässer die bekanntesten. Diese werden erfolgreich bei der Behandlung rheumatischer, posttraumatischer und postoperativer Beschwerden eingesetzt. In den Therapiezentren der Hotels werden die Wirkungen der Thermalwässer durch moderne Physiotherapie und Elektrotherapietechnologie ergänzt, was so die besten medizinischen Ergebnisse sicherstellt. Neben dem anerkannten Heilprofil ist das Kulturerbe des Kurorts von unschätzbarem Wert. Bei einem kurzen Spaziergang durch das historische Zentrum können Besucher das Casino bewundern, ein architektonisches Juwel, das auf Wunsch von Kaiser Franz Josef I. zwischen 1862 und 1864 erbaut wurde, die Neptunbäder und das römische Bad, dessen Ruinen ein antikes Basrelief des Herkules bewahren. Zugleich dient der Ort als idealer Ausgangspunkt für ausgedehntere Wanderungen, betont Laura Pătru.
Băile Herculane este o tabără de pază, cum spunem noi, absolut minunată pentru o mulțime de obiective.
Băile Herculane ist ein hervorragendes Basiscamp für die Erkundung der Region und bietet über 20 verschiedene Optionen für Tagesausflüge. Touristen können den Komplex der Wassermühlen in Ruderia besuchen, die noch in Betrieb sind, und dort traditionelle Techniken beobachten, die 200 Jahre alt sind. Sie können auch das abgelegene Dorf Ineletz entdecken, das nur über eine senkrechte Holztreppe erreichbar ist, ein Ort mit spektakulären Landschaften. Weitere Hauptattraktionen sind das Museum Eisernes Tor, das in den Fels gemeißelte Gesicht des Decebalus oder Bootsfahrten durch den Donauklamm Kasanele. Aufgrund der geografischen Nähe ist sogar ein Mittagessen in Serbien eine ungewöhnliche Option. Für Liebhaber von Ökumene-Tourismus und Wanderungen bietet die Region Zugang zu historischen Klöstern, über 21 zugelassenen Bergwanderwegen und über 700 Kletterrouten. Ein Aufenthalt in Băile Herculane bedeutet nicht nur Behandlung, Geschichte und Natur, sondern auch ein reiches kulturelles Erlebnis, das durch das direkte Engagement der lokalen Gemeinschaft getragen wird. So wird das touristische Erlebnis das ganze Jahr über belebt, wie die Vertreterin des Vereins Pro Tourism Herculane darlegt.
Chiar dacă calendarul de evenimente de la Herculane nu a fost încă definitivat, știm deja o parte din cele care urmează.
Der Veranstaltungskalender dieses Jahres ist außerordentlich reich. Die erste Großveranstaltung ist für April geplant, organisiert vom Nationalpark Domogled Valea Cernei und trägt den Namen Goștla Divan. Das bedeutet Gäste bei der Spinnstube im lokalen Dialekt. Es ist ein Treffen der Produzenten, Künstler und Handwerker aus drei Kreisen. Ebenfalls im Frühling findet das Frühlingsfest und das Festival Die Schwarzkiefer des Banat statt. Zwischen dem 29. Juni und dem 4. Juli beherbergt das Sommertheater das internationale Folklorefestival Hercules, das älteste seiner Art in Rumänien, das seine 56. Ausgabe erlebt, mit Teilnehmern aus aller Welt. Gegen Jahresende wird der Kalender durch das Filmfestival, das Pflaumenschnapsfestival und Sportwettbewerbe wie den Herkules-Marathon ergänzt. All diese Veranstaltungen haben freien Eintritt und richten sich an alle Bevölkerungsgruppen. Diese ganze Lebhaftigkeit hat sich parallel zur Wiederbelebung der Hotelbranche entwickelt. Die jüngsten Investitionen umfassen die Modernisierung der lokalen Spa-Hotels, die Touristen nun Wellnesszentren nach europäischen Standards bieten, die direkt mit mineralreichem Wasser gespeist werden, das Calcium, Kupfer oder Magnesium enthält und ideal für einzigartige dermakosmetische Behandlungen ist. Laura Pătru berichtet weiter.
În ultimii 10 ani Herculane s-a bucurat de investiții în acest sens și avem multe hoteluri de peste 200 de camere.
In den letzten 10 Jahren hat Băile Herculane erhebliche Investitionen in die Hotelinfrastruktur erfahren. Wir verfügen nun über große Hotels mit modernsten Behandlungseinrichtungen und eigenen Thermalwasserquellen. Diese Einrichtungen haben Thermalwässer auch in Entspannungs- und Schönheitstherapien integriert. Unter Verwendung der spezifischen Ressourcen des Ortes wie Öle aus lokalen Pflanzen und direkt aus den eigenen Quellen gewonnenes Wasser bieten die Hotels ein einzigartiges Spa- und Gesundheitserlebnis, das anderswo nicht reproduziert werden kann. Wie die großen europäischen Thermalkurorte ist Băile Herculane ein Reiseziel für alle vier Jahreszeiten. Ob Sie die kalte Jahreszeit wählen, um die Indoor-Spa-Einrichtungen mit Blick auf die verschneiten Berge zu genießen, oder ob Sie den Sommer bevorzugen, um die Bergwanderwege zu erkunden, Sie werden ein wunderbares Urlaubserlebnis haben. Băile Herculane hat mit Sicherheit etwas Besonderes für jeden Gast zu bieten, unabhängig von der Jahreszeit.
Sie hören Radio Rumänien International.
Hier spricht Radio Rumänien International. Funkbriefkasten.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Hörerpostsendung, meine Damen und Herren. Ich heiße Alex Terescu und freue mich, Sie in unserem Funkbriefkasten im Monat April als Moderator begleiten zu dürfen. Bevor wir gleich auf Ihre Zuschriften eingehen, möchte ich ein Thema aufgreifen, das mich persönlich in den letzten Tagen beschäftigt hat. Auch aus beruflicher Sicht als Sportredakteur, zumindest als inoffizieller Sportredakteur unserer Redaktion. Und zwar geht es um die gescheiterte WM-Qualifikation der Fußballnationalmannschaft aus Rumänien. Nun könnte man sagen, für viele von Ihnen ist das vielleicht eher ein Randthema. Und doch lohnt sich ein genauerer Blick, denn es wirft eine Frage auf, die weit über ein einzelnes Land hinausgeht. Warum scheitern manche Fußballnationen immer wieder, während andere, vermeintlich kleinere, den Durchbruch schaffen? Nehmen wir zum Beispiel Kroatien, ein Land mit gerade einmal rund 4 Millionen Einwohnern und dennoch seit Jahren eine feste Größe im internationalen Fußball, inklusive Finalteilnahme bei einer Weltmeisterschaft. Oder Bosnien und Herzegowina, infrastrukturell sicher nicht besser aufgestellt, in vielen Bereichen sogar deutlich schwieriger. Und trotzdem gelingt es immer wieder, sportlich für Aufsehen zu sorgen. Man denke nur an Spiele, in denen man selbst große Fußballnationen wie Italien ernsthaft in Bedrängnis gebracht oder sogar aus Wettbewerben geworfen hat. Und das ist vergangene Woche in der WM-Qualifikation passiert. Italien ist zum dritten Mal in Folge nicht bei einer WM dabei. Und genau hier beginnt die eigentliche Diskussion, denn rein objektiv betrachtet bringt auch Rumänien Voraussetzungen mit. Talent ist vorhanden, Nachwuchsarbeit gibt es und an fußballerischer Tradition mangelt es ebenfalls nicht. Warum also reicht es am Ende nicht? Eine Erklärung, die immer wieder genannt wird, auch in vielen Analysen, ist die Frage der Mentalität. Also die Fähigkeit, in entscheidenden Momenten über sich hinauszuwachsen, als Mannschaft geschlossen aufzutreten und Rückschläge nicht als Ende, sondern als Ansporn zu begreifen. Während Teams wie Kroatien genau dafür bekannt sind, gerade in Drucksituationen ihre beste Leistung abzurufen, entsteht bei Rumänien oft der Eindruck, dass genau in diesen Momenten die nötige Konsequenz fehlt. Das ist sicherlich eine zugespitzte These und sie greift allein betrachtet zu kurz. Aber sie ist interessant, weil sie den Blick weg von rein strukturellen Faktoren lenkt und hin zu etwas, das schwerer zu messen ist. Haltung, Selbstverständnis, vielleicht auch ein Stück weit sportliche Kultur. Und damit möchte ich die Frage an Sie weitergeben. Unsere Frage der Woche. Was halten Sie von der auf 48 Mannschaften erweiterten Weltmeisterschaft? Wird der Wettbewerb dadurch gerechter und spannender, weil mehr Nationen eine Chance bekommen? Oder leidet am Ende die Qualität? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Einschätzungen. Und nun zu unserer ersten Zuschrift. Herr Stefan Lipsius schrieb uns: Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, sehr schön, dass Radio Rumänien International als einer der wenigen internationalen Auslandsrundfunkanstalten an der Kurzwelle als Übertragungsweg der deutschsprachigen Sendungen weiter festhält. Heute möchte ich noch anfragen, inwieweit auch in Rumänien Überlegungen bestehen, die Verwendung von Smartphones nebst Nutzung sozialer Medien für Jugendliche unter 16 Jahren analog zur Regelung in anderen europäischen Ländern einzuschränken bzw. zu verbieten. Wie sind hier der Stand der Debatte und die Erfahrungen in Ihrem Land? Vielen Dank für diese ausführliche Zuschrift, Herr Lipsius, und auch für Ihre freundlichen Worte zu unserem Programm und zur Kurzwelle. Es stimmt, in Zeiten von Streaming und Apps wirkt dieser Übertragungsweg fast schon wie ein Anachronismus, und doch hat er nach wie vor seine ganz eigene Bedeutung, gerade für ein internationales Publikum. Sie sprechen aber ein Thema an, das weit über den Rundfunk hinausgeht und derzeit in vielen Ländern intensiv diskutiert wird. Der Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Smartphones und sozialen Medien. Sie verweisen auf Entwicklungen in anderen europäischen Staaten, in denen über Altersbeschränkungen oder sogar Verbote für unter 16-Jährige nachgedacht wird. Diese Debatten gibt es tatsächlich etwa in Frankreich oder auch im Vereinigten Königreich, wo man verstärkt über Regulierung, Bildschirmzeiten und den Einfluss sozialer Medien auf die psychische Gesundheit junger Menschen spricht. Und wie sieht es in Rumänien aus? Nun, Auch hier wird das Thema zunehmend wahrgenommen, allerdings, das muss man sagen, noch weniger konkret und politisch zugespitzt als in einigen westeuropäischen Ländern. Es gibt Diskussionen über Medienkompetenz, über den Einfluss von Plattformen auf Konzentration, Schlafverhalten oder auch das Selbstbild von Jugendlichen. Schulen und Eltern sind sensibilisiert, aber von klaren gesetzlichen Einschränkungen, etwa einem generellen Smartphone-Verbot unter 16 Jahren, ist man derzeit noch ein gutes Stück entfernt. Stattdessen setzt man bislang eher auf Aufklärung und Eigenverantwortung. Programme zur digitalen Bildung sollen Kindern und Jugendlichen helfen, einen bewussteren Umgang mit sozialen Medien zu entwickeln. Gleichzeitig stehen viele Familien vor ganz praktischen Fragen. Ab welchem Alter ist ein eigenes Smartphone sinnvoll? Wie viel Kontrolle ist notwendig und wo beginnt Vertrauen? Man kann also sagen, die Debatte ist angekommen, aber sie steckt noch in einem vergleichsweise frühen Stadium. Ob sich das in den kommenden Jahren ändert, möglicherweise auch unter dem Eindruck von Regelungen in anderen europäischen Ländern, bleibt abzuwarten. In jedem Fall ist es ein Thema, das viele von Ihnen beschäftigt und das wir hier gerne weiter aufgreifen. Vielen Dank noch einmal für Ihre Anregung. Dann schrieb uns unser treuer Hörer Ralf Babel. Sehr geehrte Redaktion, am heutigen Samstag lief in Ihrer deutschen Sendung ein Porträt der von mir sehr geschätzten Band Kompakt und deren Lied Vater din Vis aus dem Jahre 1983 durfte dabei natürlich nicht fehlen. Danke dafür. Kennen Sie eigentlich den deutschen Musiker Marius Müller-Westernhagen und seinen Titel Willenlos? Willenlos wurde 1994 veröffentlicht. Haben Sie beim Hören auch ein Déjà-vu? Vielen Dank für diese ebenso aufmerksame wie unterhaltsame Zuschrift, Herr Babel. Es freut uns sehr, dass Ihnen unser Porträt der Band Kompakt gefallen hat und natürlich gehört Vater din Vis zu den Stücken, die man in diesem Zusammenhang einfach spielen muss. Ein Klassiker der 80er Jahre, der bis heute nichts von seiner Wirkung verloren hat. Und dann stellen Sie eine wirklich spannende Frage, gibt es Parallelen zu Willenlos von Marius Müller-Westernhagen? Auch ohne den Titel direkt vorliegen zu haben, lässt sich diese Frage durchaus aus einer etwas analytischeren Perspektive betrachten. Denn tatsächlich kommt es in der Pop- und Rockmusik immer wieder vor, dass sich bestimmte musikalische Strukturen ähneln. Sei es bewusst als Inspiration oder schlicht, weil sie besonders eingängig sind. Wenn man Vater din Vis betrachtet, fällt vor allem die klare melodische Linienführung auf, getragen von einer typischen Pop-Rock-Harmonik der 80er Jahre. Der Song arbeitet mit wiederkehrenden Akkordfolgen, die emotional sehr direkt wirken. Ein Stilmittel, das damals weit verbreitet war. Willenlos hingegen erschien gut ein Jahrzehnt später, bewegt sich ebenfalls im Bereich eingängiger Rockmusik, setzt aber stärker auf rhythmische Betonung und eine gewisse Rauheit im Vortrag. Dennoch, auch hier finden sich klassische Akkordprogressionen und melodische Wendungen, die im Ohr bleiben. Das mögliche Déjà-vu, das Sie beschreiben, könnte also mehrere Ursachen haben. Zum einen nutzen beide Songs harmonische Muster, die in der Popmusik sehr verbreitet sind. Bestimmte Akkordfolgen kehren in unzähligen Liedern wieder. Zum anderen spielt auch die Art der Melodieführung eine Rolle. Wenn sich Tonfolgen in ähnlichen Intervallen bewegen, entsteht schnell ein Gefühl der Vertrautheit. Hinzu kommt ein weiterer Faktor, unsere eigene Hörgewohnheit. Unser Gehirn ist darauf spezialisiert, Muster zu erkennen. Und manchmal verbindet es zwei Stücke stärker miteinander, als es rein musikalisch vielleicht zwingend wäre. Ob es sich also um eine tatsächliche Ähnlichkeit oder eher um ein subjektives Klanggefühl handelt, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Aber genau solche Beobachtungen machen Musik ja so spannend. In jedem Fall eine wunderbare Anregung und vielleicht hören ja auch andere Hörerinnen und Hörer einmal genauer hin und teilen ihre Einschätzung. Und zum Abschluss noch eine Zuschrift, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten, von unserem Hörerfreund Michael Lindner aus Thüringen. Er schreibt mit einem Augenzwinkern, er habe beschlossen, das Osterfest in diesem Jahr ganz offiziell im Namen des Weltfriedens zu feiern. Und fügt hinzu, irgendjemand müsste ja damit anfangen. Eine schöne, fast schon poetische Idee finden wir. Gerade in Zeiten, in denen Zuversicht nicht immer selbstverständlich ist, tut es gut, sich an die leisen, positiven Botschaften zu erinnern, die Feste wie Ostern mit sich bringen. Hoffnung, Neuanfang und vielleicht auch ein bisschen die Zuversicht, dass kleine Gesten manchmal mehr bewirken, als man denkt. So, in diesem Sinne schließen wir uns den guten Wünschen gerne an und sagen, wir wünschen Ihnen ein friedliches, erholsames und, warum nicht, auch ein schokoladenreiches Osterfest. Und, wie immer gilt, schreiben Sie uns, teilen Sie uns Ihre Gedanken mit zu unseren Themen, zur Frage der Woche oder einfach das, was Sie gerade bewegt. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Ich bin Alex Deresco und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Sie hören Radio Rumänien International.
Jazz Universe.
Liebe Hörerfreunde, herzlich willkommen zur Musikecke in unserem Programm. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu. Das Osterfest ist noch nicht lange vorbei und aus diesem Grund schlagen wir Ihnen heute eine vielleicht etwas seltsam anmutende Musik vor. Jazz-Kompositionen und Darbietungen rumänischer Künstler, die von religiöser Musik und möglicherweise auch von frommen Gefühlen inspiriert worden sind. Zu Beginn gibt es eine in den 1960ern und 70ern legendäre Combo zu hören, die den modernen rumänischen Jazz sozusagen einläutete. Es geht um die Musikergruppe um den 1939 in Temeswar geborenen Komponisten, Pianisten, Arrangeur und Dirigenten Richard Oshanitsky, der für seine vielseitige Stilistik bekannt war. Am 5. April hat sich übrigens der Tod des rumäniendeutschen Musikers zum 44. Mal geehrt. Das knapp 11-minütige Stück, aus dem wir gleich einen Auszug hören, nennt sich Prozession und kann dem Free Jazz oder der konzeptuellen Fusion-Musik zugeordnet werden, die bekanntlich bei jedem Hörer unterschiedliche Assoziationen hervorrufen kann. Wer sich bei den ständig wiederkehrenden rhythmischen Formeln an einen religiösen Umzug erinnert fühlen will, dem sei es gegönnt. Es ist Musik vom Feinsten auf jeden Fall. Also Processione, zu Deutsch Prozession, mit Richard Oshanitsky am Klavier, Stefan Berindey, Alto-Saxophon, Dan Mandrila, Tenorsaxophon, Johnny Raducano und Wolfgang Güttler am Kontrabass, und Eugen Gondi am Schlagzeug. Sie sind in der Jazz-Ecke von Radio Rumänien International dabei und hörten gerade Richard Oschanitzky Group mit dem Stück Prozession von einem Memorial-Album des Labels Seven Dreams Records aus dem Jahr 2006, das wiederum ein Remastering einer Studioaufnahme aus den späten 1960ern ist. Weiter geht es mit Vokalmusik, und zwar mit der leider auch viel zu früh verstorbenen rumänischen Jazzsängerin Anca Pargel. Im gleich folgenden Stück ahmt die Musikerin mit ihrer Stimme den Klang des orthodoxen Läutebretts nach, mit dem Nonnen oder Mönche zum Gebet rufen. Zum Schluss geht die Darbietung in einen mehrstimmigen Choral über, der in rumänisch-orthodoxen Kirchen während der Ostermesse angestimmt wird. Das Stück nennt sich Läutebrett zu Ostern und stammt vom Album Carpathian Colors aus dem Jahr Anca Pargel, die 2008 im Alter von 51 Jahren verstorbene rumänische Jazzsängerin und Pianistin, mit dem Stück Läutebrett zu Ostern. Und Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, die heute religiös inspirierten Kompositionen gewidmet ist. Zum Schluss hören wir eine Komposition des unter anderem in der Big Band des rumänischen Rundfunks aktiven Schlagzeugers Tudi Zaharescu, die ebenfalls von einem Kirchengesang zu Ostern inspiriert ist. Das Stück heißt Minuna Exista, zu Deutsch Das Wunder ward vollbracht. Den Vocalpart übernimmt Anna Mardare in einer Aufzeichnung von 2017 zusammen mit der Tudi Zaharescu Jazz and Soul Strings Orchestra.
Willkommen, liebe Hörerfreunde, zu unserem Spaziergang auf der Sonntagsstraße. Wir starten mit einem Fragment aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria.
Der katholische Konfessionsunterricht im rumänischen Raum blickt auf eine jahrhundertlange Geschichte zurück. In der Moldau setzte er früher ein und war mit der Präsenz katholischer Bistümer gegen Ende des 13. Jahrhunderts verbunden. In der Walachei gab es Versuche zur römisch-religiösen Organisation, die jedoch der durch die Migrationen des 11. bis 13. Jahrhunderts verursachten Instabilität nicht standhielten. Die Entstehung der griechisch-katholischen Kirche in Siebenbürgen gegen Ende des 17. Jahrhunderts bedeutete katholischen Unterricht in rumänischer Sprache, in dem die lateinische Sprache eine zentrale Stellung einnahm. Rodica Miron ist Direktorin des römisch-katholischen Kollegs Sfântul Iosif in Bukarest und hat die Bedeutung des griechisch-katholizismus für die Entwicklung des katholischen Unterrichtswesens im rumänischen Raum hervorgehoben.
Început de secolul 18 știm că este biserica greco-catolică.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wissen wir, dass die griechisch-katholische Kirche seit dem Jahr 1698 bestand, als ein Großteil der Orthodoxen aus Siebenbürgen sich mit Rom vereinigte. Seither stellten sie die Frage des Unterrichts nach europäischem Vorbild mit Methoden, die aus Wien kamen, mit Methoden, die aus dem Westen kamen. Man legte großen Wert auf die Pflege der rumänischen Sprache, das heißt, das Volk sollte verstehen, was es lernte. Natürlich wurde Latein in jeder Schule gelehrt und diente als Brücke zum Westen, zu den höheren Studien, die danach folgen sollten. Wir wissen, dass nach diesem in Siebenbürgen funktionierenden Modell die walachischen Fürsten Scherban Cantacuzino und Konstantin Brâncoveanu sich um die griechische Akademie in Bukarest kümmerten. Wenn in Siebenbürgen die lateinische Sprache stark war, so wurde hier im Süden das Altgriechische eingeführt. So begann die griechische Akademie von Sfântul Sava. Obwohl die Wahrnehmung des außerkarpatischen Raums jene einer rumänischen Besiedlung war, bestanden zwischen den beiden rumänischen Ländern große Unterschiede. Und einer dieser Unterschiede war die Präsenz des Katholizismus. In der Moldau war der katholische Einfluss aus Polen stärker ausgeprägt, während in der Walachei der orthodoxe Einfluss aus dem Balkanraum aus Bulgarien und Serbien stärker spürbar war. Rodica Miron berichtet weiter.
În Moldova deja prin ordinele călugărești se începuse învățământul.
In der Moldau hatte durch die Mönchsorden der katholische Unterricht bereits begonnen. Dasselbe wollte man gewissermaßen auch in der Walachei einführen. Nur war die Lage hier hinsichtlich des Episkopats etwas schwieriger. Wenn in Siebenbürgen zum Beispiel dank des Habsburgerreiches die Schule einen Aufschwung nehmen konnte und sogar jene in rumänischer Sprache durch die Unierten, durch die Griechisch-Katholiken, so waren die Dinge in der Walachei schwerer zu bewerkstelligen. In der Zwischenzeit hatte auch die orthodoxe Kirche an Aufschwung gewonnen, die diese Öffnung zum Westen hin stets als etwas nicht ganz Gutes betrachtete, als eine Form des Proselytismus. So legte sie der Ausbreitung der katholischen religiösen Kongregationen bei der Gründung von Schulen mehr oder weniger Hindernisse in den Weg. Dennoch wurde neben jeder Pfarrei Unterricht erteilt.
Alex Grigorescu mit einem Fragment aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria von Montag. Wir spazieren weiter und kommen zum Sozialreport an.
Der Personalausweis ist eines der wichtigsten Dokumente in Rumänien. Fast überall muss man ihn vorzeigen. Früher war der Ausweis aus Papier. Seit gut 3 Jahrzehnten besteht er aus Plastik, ist jedoch unhandlich. Seit einiger Zeit ist auch hier die mit einem Chip versehene elektronische Identitätskarte eingeführt worden. Die Ausgabe des E-Ausweises im Kreditkartenformat, der also in jedes Portemonnaie passt, hat im März 2025 begonnen, zunächst als Pilotprojekt im Kreis Cluj im Nordwesten des Landes. Danach ist das Dokument schrittweise landesweit eingeführt worden. Innerhalb eines Jahres haben mehr als 1,5 Millionen Rumänen einen E-Personalausweis beantragt. Der leistungsfähige Chip, auf höchstem Niveau zertifiziert, speichert die persönlichen Daten sicher und verhindert Identitätsdiebstahl. Zugleich spart der Nutzer Zeit. da er jederzeit und von überall auf elektronische Dienste von Behörden oder privaten Anbietern zugreifen kann. Über bestimmte Anwendungen kann er eine elektronische Signatur erstellen. Reisen werden einfacher in allen Staaten, die die elektronische Identitätskarte als Reisedokument anerkennen. Schließlich kann der Wohnsitz geändert werden, ohne dass ein neues Dokument zu beantragen ist. Wer längere Zeit im Ausland war, behält bei der Rückkehr dieselbe Karte und ersetzt lediglich elektronisch den Vermerk ohne Wohnsitz in Rumänien durch eine neue Adresse. Skeptikern versichern die Behörden zudem, dass die Karte keine Freiheiten einschränkt und keine Funktionen enthält, die eine Ortung der Person ermöglichen. Im Gespräch mit Radio Rumänien hat Cătălin Giulescu, Leiter der Generaldirektion für Personenstandswesen, die auf dem Chip gespeicherten Daten erläutert.
Auf dem Chip der elektronischen Identitätskarte sind alle Datenkategorien gespeichert, die auch auf den sichtbaren Seiten der Karte aufgedruckt sind. Hinzu kommt das Bild von zwei Fingerabdrücken, denn im Raum der Europäischen Union ist die elektronische Identitätskarte auch ein Reisedokument. Das bedeutet, dass sie die Standards eines Reisedokuments erfüllen muss. Neben diesen Informationen gibt es zwei elektronische Zertifikate. Eines wird zur Authentifizierung in Infrastrukturen genutzt, die eine Anmeldung für den Zugang zu staatlichen Diensten erfordern. Ein solcher Dienst kann bereits getestet werden. Er ist seit Februar im Service Hub des Innenministeriums verfügbar. Ein weiteres Zertifikat dient der digitalen Unterzeichnung von Dokumenten.
Electronic, îl folosim pentru a semna documente.
Doch die neue Plattform der Regierung, über die Bürger Probleme im Umgang mit staatlichen Stellen melden können, hat bereits zahlreiche Beschwerden gesammelt. Viele davon betreffen gerade die elektronische Identitätskarte. Kritisiert wird etwa, dass die Wohnadresse nicht mehr auf dem Ausweis aufgedruckt ist, sondern auf dem Chip gespeichert wird. Oder dass deren Änderung kompliziert ist. Zudem haben noch nicht alle staatlichen Stellen die Geräte, mit denen die Daten auf den Chips ausgelesen werden. Das führt dazu, dass Bürger mancherorts noch einmal eine Wohnbescheinigung auf dem Papier vorzeigen müssen. Und die muss natürlich auch beantragt werden, also mehr Bürokratie.
Alex Grüblacher mit einem Fragment aus dem Sozialreport von Mittwoch. Und wir beenden unseren Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders.
Ein neu entdeckter Dinosaurier mischt die Wissenschaft auf. Im rumänischen Hatzeg Geopark haben Forscher die Überreste eines bisher völlig unbekannten Entenschnabelsauriers gefunden, der von beweist, die Dino-Welt im Europa vor 70 Millionen Jahren war viel artenreicher und vernetzter als bisher gedacht. Das Hatzegbecken ist einer der wichtigsten Orte in ganz Europa, wenn es um die Erforschung von Dinosauriern aus der späten Kreidezeit geht. Paläontologen der Universität Bukarest und der Lohand Itövös Universität in Budapest haben kürzlich im UNESCO-Geopark Hatzegland eine völlig neue Dinosaurierart entdeckt. Über diesen faszinierenden Fund sprachen wir mit Zoltán Csikiszava, Dozent und Forscher an der Fakultät für Geologie und Geophysik der Universität Bukarest.
Este vorba de identificarea unui nou gen.
Es geht um die Identifizierung einer neuen Gattung oder Art aus der Gruppe der sogenannten Entenschnabel-Dinosaurier. Das Interessante daran, der allererste Dinosaurier, der vor über 100 Jahren hier in Rumänien im Hatzeg-Gebiet gefunden wurde, war ebenfalls ein Entenschnabelsaurier. Als wir nun dieses neue Skelett entdeckten, haben wir es natürlich sofort mit dieser allerersten Art verglichen. Und zu unserer großen Überraschung stellten wir fest, das hier ist etwas anderes. Das Fossil stammt aus einem anderen Teil des Hatzegbeckens und, nach all unseren Schätzungen, aus Gesteinsschichten, die etwas älter sind. Wir haben es also mit einer komplett neuen Art von Entenschnabel-Dinosauriern zu tun, die sich deutlich von dem bekannten Telmatosaurus transylvanicus unterscheidet, den Franz Nopschka über einen Jahrhundert beschrieben hat. Dieser Fund beweist, die Dinosaurierfauna auf der damaligen Hatzeg-Insel war vor 70 Millionen Jahren weitaus vielfältiger, als man bisher angenommen hatte. Wie uns unser Gesprächspartner weiter erzählte, erlebt die paläontologische Forschung in der Region in den letzten Jahren eine regelrechte Glückssträhne. Diese Serie von Entdeckungen begann vor etwa 8 Jahren mit einer neuen Säugetierart, die zeitgleich mit den Dinosauriern lebte. Danach fanden wir ein kleines Krokodil, das hier heimisch war, dann eine Schildkröte. Und seit 2022 haben wir allein im HCEG-Gebiet 5 völlig neue Dinosaurierarten identifiziert. All diese neueren Funde sind Pflanzenfresser. Wir haben damit die bekannte Vielfalt der Pflanzenfresser auf dieser Insel enorm vergrößert.
Es war Adina Olaru mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders von Donnerstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie nächste Woche wieder.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.